ich wollte etwas machen, was Körperliches und nichts Geistiges. Ich wollte draußen arbeiten, nicht drin, und mit Lebewesen, die keine Menschen sind.
Der Sprung ins kalte Wasser mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast Albrecht Gerber.
Heute haben wir einen ganz besonderen Mann hier, Albrecht Gerber, auf den ich mich mega freue. Nicht nur, weil ich ab und zu in Brandenburg bin, mit Herrn Woidke arbeite, mit seinem Nachfolger ganz, ganz viel gearbeitet habe, ihn aber verpasst habe. Wir kommen zu Albrecht Gerber gleich. Katja, wie immer, wir reden jetzt ein bisschen, was sich so getan hat. Hat sich was getan?
Du weißt ja, dass ich seit im letzten halben Jahr immer so, bevor meine eigentliche Arbeit begonnen hat, eine Frühschicht eingelegt habe. Also 5.35 Uhr saß ich immer am Tisch und habe
um
erst...
Um 5.35 Uhr?
Ja, naja, weil 6.45 Uhr dann die Familie am Frühstückstisch saß. Aber bis dahin habe ich halt immer an meiner Masterarbeit geschrieben, weil ich hatte ja nochmal ein Studium angefangen. Personalmanagement, hatte alle Kurse und alles fertig, als meine neue Arbeit begann. Nur die Masterarbeit fehlte noch und dann dachte ich, daran soll es jetzt nicht scheitern. Wie bringt man die zustande? Wochenendarbeit oder eben frühmorgens? Und diese Zeit dieser Frühschichten, zumindest Frühschichten für die Masterarbeit, ist jetzt vorbei, weil es ist abgeschlossen. Das Korrekturlesen ist durch. Es ist eingereicht. Jetzt muss ich nur noch auf die strenge Bewertung warten.
Wow.
Insofern, ja.
Klasse. Ja. Dann freue ich mich auf wahrscheinlich den übernächsten Podcast, wenn dann die strenge Bewertung wunderbar ausgefallen ist.
So, und wie ich dich kenne, mit dem gesetzter und ruhiger werden, hat es auch nicht so geklappt, oder?
Nee, aber das ist jetzt im Moment gar nicht mein Problem, sondern ich habe aktuell ein Übergangsproblem, weil das WZB mir ja großzügigerweise zwischen September und Ende März noch eine wunderbare Mitarbeiterin zur Verfügung gestellt hat, Michelle Boden. Und ich wüsste überhaupt nicht, was ich ohne Michelle Boden tun sollte.
Riesendank übrigens an Michelle für alle ihre Unterstützung.
Das stimmt, ja. Wir müssen hier applaudieren und tun das auch. Aber das läuft jetzt aus und ab dem 1. April stehe ich auf eigenen Beinen und das macht mir unglaubliche Probleme, weil ich ja im Ethikrat natürlich eine Geschäftsstelle für den Ethikrat habe, im Wissenschaftsrat eine Geschäftsstelle für den Wissenschaftsrat. Die Leitung der Kommission in Niedersachsen, der Wissenschaftlichen, hat auch eine super Geschäftsstelle, aber ich habe ja niemand mehr direkt an mir und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das gemanagt bekommen soll. Das ist mir ein Buch mit 7 Siegeln. Ich lerne auch schon ganz viel, also wie man so alles selbst macht. Das wurde mir ja 40 Jahre irgendwie abgewöhnt, weil ich den Luxus immer hatte, mit anderen zusammenarbeiten zu dürfen und die Arbeit ein bisschen auch abgeben zu können. Ja, damit beschäftige ich mich. Vielleicht findet sich ja irgendwie so ein Mäzen, der mir so eine halbe Kraft irgendwie zur Seite stellt. Das wäre ja super. Nein, aber jetzt ernsthaft. Schönen guten Tag, Albrecht. Wir sind beide SPD-Mitglieder und von daher ist dieses Du selbstverständlich. Katja Kipping als Mitglied der Linken wurde sozusagen in unseren Kreis jetzt aufgenommen. Insofern werden wir uns in diesem Gespräch duzen. Wir freuen uns ganz arg, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für den Weg ans Wissenschaftszentrum und werden über deinen Sprung ins Wasser sprechen.
Ja, von mir aus erstmal vielen Dank für die Einladung und ich bin mal sehr gespannt, was die nächste Stunde so bringen wird.
Wir haben entschieden, wir stellen nicht als allererstes selber unsere Gäste vor, auch wenn wir uns sehr mit ihrem Lebensweg und ihren Geschichten und ihrem Sprung schon beschäftigt haben, sondern uns interessiert, wie die Personen sich selber vorstellen würden. Also Albrecht, wenn du jetzt jemanden erklären müsstest, wer ist der Albrecht Gerber, was hat der bisher so gemacht, welche Fakten wären dir besonders wichtig?
Ja, also mein Name ist Albrecht Gerber, ich bin 57 Jahre alt und meine familiären Wurzeln liegen eher in Ostdeutschland. Meine Mutter kommt aus dem früheren Stettin und mein Vater aus Thüringen. Wir sind beide aus unterschiedlichen Gründen nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland gelandet und ich bin
auch
in Westdeutschland geboren, haben sich in Westdeutschland gefunden und dort bin ich geboren und zur Schule gegangen und bin dann 1990, 8 Wochen nach dem Mauerfall von Bonn nach Potsdam gekommen und mehr oder weniger durch einen Zufall, weil Bonn und Potsdam die Partnerstädte waren schon zu Ostzeiten und ich der damaligen SDP in der DDR in Potsdam ein bisschen unter die Arme greifen wollte, als Student, der ich damals war. Und dann bin ich in Potsdam kleben geblieben.
Warum will man als Student der SPD unter die Arme greifen?
Na, ich bin 1989 in die SPD eingetreten, kurz nachdem die Republikaner im Abgeordnetenhaus von West-Berlin erstmals in ein Landesparlament eingezogen sind. Und in meiner Hilflosigkeit, das war 89, in meiner Hilflosigkeit habe ich gedacht, ich will irgendetwas tun und bin dann in die SPD eingetreten. Mein Vater ist 1972 kurz vor dem Misstrauensvotum gegen Willy Brandt im Bundestag in die SPD eingetreten und da dachte ich, das kann ich auch. Und dann ergaben sich eben durch diese Städtepartnerschaft, die eigentlich die natürliche Antwort, wo gehst du denn hin, wenn du mal ein bisschen was machen willst, nach dem Umbruch in der DDR, da war klar, ich mache das in Potsdam, weil ich hatte sonst keine Bezüge zu dieser Stadt.
Warum war das denn klar? Das finde ich jetzt ganz spannend. Warum war das denn klar, wenn man so ein Bonner Junge ist, ja, also die Hauptstadt damals, ja, also wie kommt man da nach Potsdam? Warum sagt man dann, ja, jetzt gehe ich in den Osten?
Mich hat immer die Geschichte der DDR interessiert. Mein Vater war Kirchenmusiker und hat eine Reihe von Konzerten auch in der damaligen DDR gegeben, an den Städten, wo Johann Sebastian Bach gespielt hat. Und ich habe ihn manchmal begleitet und habe ihm beim Registrieren geholfen und hatte insofern als einer der ja eher wenigen westdeutschen jungen Menschen auch verbinden und also Erlebnisse in der DDR. Und ich fand das immer hochspannend, das deutsch-deutsche Thema. Und als dann die Mauer gefallen war, habe ich gedacht, ich möchte irgendetwas machen. Mir hat das Studium in Bonn zwar Freude gemacht, ich habe da Politikwissenschaften studiert, aber es gibt ja diesen Satz in Bonner Kneipen, der heißt, Bonn ist halb so groß wie der Friedhof von Chicago, aber doppelt so tot.
Jetzt haben wir schon einiges über Jugend und Kindheit gehört. Wir spulen aber mal ein bisschen vor, weil warum wir auf dich gekommen sind, hat ja was damit zu tun. Das blieb ja dann nicht beim Aushilfsjob bei der SPD, sondern du hast ja dort bist richtig tief reingegangen.
Ja, ich habe dann ein Jahr mein Studium unterbrochen und habe für die SDP und dann SPD gearbeitet, habe dann nebenbei mein Studium wieder aufgenommen an der FU Berlin. Quasi neben meinem Studium für die SPD gearbeitet, in der ersten Landtagsfraktion. Ich war auch im ersten Landtagswahlkampf 1990 Pressesprecher der SPD, als Manfred Stolpe Spitzenkandidat war. Und bin dann eben so Stück für Stück in die Landesverwaltung reingerutscht. Habe nach meinem Examen erst im Umweltministerium gearbeitet, bei Matthias Platzeck, dem späteren Ministerpräsidenten. Bin dann Büroleiter geworden, erst von Manfred Stolpe. Und bin es dann bei Matthias Platzeck auch noch ein paar Jahre geblieben. Und dann bin ich irgendwann auch Chef der Staatskanzlei und 2014 dann Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg geworden. Also ich habe mich sozusagen von unten ein bisschen da hochgearbeitet und hochgedient, wie man es auch immer nennen will.
Aber wie kann man denn gleich Pressesprecher werden als Student? Also kannst du so gut reden?
Wollen Sie das wirklich
wissen? Kannst du so gut schreiben?
Es wirklich
wissen? Ja, gerne, weil ich habe ja viel mit Stolpe gearbeitet auch und viel mit Platze gearbeitet. Auch ich verehre beide oder habe Herrn Stolpe verehrt. Herrn Platze finde ich ganz großartig, mit dem habe ich heute noch zusammen. Aber da Pressesprecher zu werden, das ist ja so ein richtig, richtig zentrales Amt.
Im Mai 1990 hat sich der Landesverband der SPD gegründet. Vorher waren das drei Bezirke, Potsdam, Cottbus und Frankfurt-Oder. Und es wurde ein Landesvorstand gewählt und der Landesvorsitzende, das war Steffen Reiche, der sagte dann in der ersten Sitzung, ja, wir sind jetzt ein ordentlicher Landesverband und jetzt brauchen wir auch eine ordentliche Struktur, wir brauchen auch einen Pressesprecher. Und ich saß da mit im Raum und dann kam die Frage, Albrecht, willst du das nicht machen? Und ich habe gesagt, ich verstehe davon aber gar nichts, ich bin Zeitungsleser. Ja, und dann haben alle gesagt, wir verstehen auch nichts von Pressearbeit in einer neu gegründeten demokratischen Partei. Niemand von uns versteht etwas davon, weil wir alle da Neulinge sind. Und wir machen hier alle was Neues und dann kannst du das auch machen. Und dann wurde gesagt, wer ist dafür, dass Albrecht das macht? Und dann haben alle gesagt, mach mal. Und dann habe ich es, dann so war's. Und ich war damals 22 und hatte wirklich davon keine Ahnung, ehrlich gesagt.
Eine spannende Zeit. Ich mache jetzt mal ein kleines Vorspulen und ein Foreshadowing für unsere Zuschauer und vor allem für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach mehreren Jahrzehnten Arbeit in der SPD ist Albrecht dann Wirtschaftsminister gewesen, war das sehr umtriebig und hat dann sich persönlich entschieden, aus persönlichen Gründen, über die reden wir heute noch, zurückzutreten. Und danach gab es Artikel mit der Überschrift vom Minister zum Minijobber und hat sich dann erstmal um Weidezäune in der Rinderzucht gekümmert. Das vielleicht mal ganz kurz als Foreshadowing, ja, über welche spannenden Punkte wir noch reden. Und jetzt zurück zum 22-jährigen Pressesprecher.
Danke, dass du mir die Zeit noch erlaubst, vom 22-Jährigen zu Platzek und so weiter. Ich dachte schon, du bist so streng heute. Also, man ist Pressesprecher, man hat eine gewisse, hast es eben gesagt, so eine gewisse Überforderung. Aber die hast du dann abgelegt.
Diese Überforderung, die hat, glaube ich, die hatte ich ja nicht für mich alleine. Das war ja bei allen so. Jeder, der sich in diesen wilden Zeiten politisch neu engagiert hat, für den musste das auch eine Überforderung sein, ein Stück weit. Und für junge Menschen, die noch keine Lebenserfahrung mitbringen konnten, glaube ich, erst recht. Es war also Herausforderung und Überforderung in einem. Aber viele haben das damals gemacht und haben da große Freude dran gehabt. Und für mich war das eines der spannendsten Jahre meines gesamten Lebens, was ich nie wieder eintauschen würde gegen gar nichts. Sondern ich habe das Gefühl gehabt, in einem historischen Moment einen kleinen Beitrag zu den Entwicklungen leisten zu können. Und das hat mich immer mit Stolz auch erfüllt. Ich habe das immer gerne gemacht.
Aber ihr saßt ja nicht dann um den Tisch und sagt, wir sind jetzt alle überfordert, sondern die Überforderung nahm ja ab, je mehr man wusste, dass die anderen auch natürlich überfordert und in der gleichen Situation.
Natürlich, das ist jetzt nur in der Rückschau so. Ich habe da damals dieses Gefühl oder diesen Begriff hätte ich überhaupt nicht benutzt.
Gut, damals, dass ich nachgefragt habe.
Ja, ich war dann gut, öfter mal müde, ja, aber wer war das nicht? Ne? Ja. Aber ist erst die
Rückschau. Und warum sagst du jetzt im Rückblick, dass du überfordert warst? Weil du es heute besser oder anders machen würdest?
Weil ich glaube, dass man, wenn man jemanden, der 22 ist und 4 Semester Studium hinter sich hat, in einer völlig neuen Situation eine relativ große Verantwortung gibt, muss diesen Menschen das überfordern. Ich glaube, dass das gar nicht anders geht. Und ich glaube auch, dass man den allermeisten jungen Menschen, wenn man ihnen eine solche Verantwortung gibt in diesem Alter, möglicherweise auch keinen Gefallen tut. Jedenfalls muss man da sehr sensibel sein, weil wenn Kerzen von zwei Seiten anfangen zu brennen, dann sind sie auch schnell alle. Und da muss man vorsichtig sein, glaube ich.
Ja, diesen zweiten Teil dieses Argumentes, das verstehe ich gut. Bei dem ersten denke ich immer, wir waren früher einfach spontaner, haben Dinge auch gemacht, jenseits von, man muss so ordentlich sein und erstmal einen Studienabschluss haben und dann kommt das und das und das und dass das auch extrem wohltuend war, nicht auf alles so gut vorbereitet zu sein.
Und es war ja eine spannende Zeit, ne? Die Zeit sozusagen mitten in der politischen Wende. Ich war da in meiner Pubertät. Ich glaube, als du angefangen hast, Pressesprecher in Potsdam zu sein, war ich so 12, 13 und dann gab es die ersten Wahlen und ich weiß, in Dresden gab es ein Haus, wo jede Partei sozusagen eine Etage hatte, wo dann Wahlmaterial auslag und ich und eine Freundin, wir hatten entschieden, ja, wir wollen jetzt mal für die PDS verteilen und die Jungs, mit denen wir so abhingen, wollten irgendwie, wahrscheinlich, weil sie eher mit uns sein wollten, da auch sein, mussten sich aber abgrenzen. Die sind dann irgendwie im selben Haus zur CDU oder damals Union gegangen und dann sind wir zusammen rumgezogen. Und es war einfach eher so, es hatte sowas, natürlich haben wir das auch mit einer gefühlten Überzeugung gemacht, aber es hatte auch sehr viel mit Flirten und so weiter zu tun. Das war so eine Zeit, wo, glaube ich, auch ein bisschen alle Regeln anders liefen, als man das dann so später gewohnt
natürlich,
war.
Natürlich, das war einfach ein Abenteuer. Und wenn man jung ist, dann fragt man da nicht nach, sondern da sagt man, also jetzt oder nie. Ne? Und da war man begeistert. Ne? Und andere Fragen haben sich damals überhaupt nicht gestellt.
Hast du denn immer deine Hand gehoben und hast gesagt, so, jetzt ist mal Zeit, was anderes zu machen? Also von Stolpe zu wechseln? Oder hat sich das irgendwie, wurdest du?
Ich wurde eigentlich tatsächlich immer gefragt. Das ging bei dem Pressesprecherjob los. Ich habe das ja eben geschildert. Und Büroleiter von Manfred Stolpe bin ich dann auch geworden, als er mich gefragt hat. Und es war damals tatsächlich so, da war noch jemand anders, der das hätte werden sollen oder können, das wusste ich. Stolpe hat mich dann zu einem Gespräch gebeten. Und ich habe dann gesagt, ich würde das wohl machen. Würde mir auch Spaß machen, aber ich würde das nur machen, wenn ich eine Sachbearbeiterin mitbringen dürfte, mit der ich zusammengearbeitet habe. Ohne die würde ich das nicht machen wollen. Und dann hat Stolpe das Gespräch beendet und als ich rausging, fiel mir das Herz in die Hose und habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Du kleiner Wicht, ja, stellst jetzt, du kannst Büroleiter des Ministerpräsidenten werden und stellst noch eine Bedingung. Ja, eine Personalie, was nicht
unheikel ist. Hat nicht aber nicht geschadet, oder?
Ja. Und ich bin in meinem Büro und die Knie waren mir, weil ich habe gedacht, jetzt hast du es vergeigt. Ja. Und dann rief Stolpe an, hat gesagt, du wirst es und die Kollegin kommt mit. Ja.
Und so war's. Das finde ich jetzt nett, dass mir so eine Geschichte ein Mann erzählt, weil ich ganz oft in meinem Leben in so einer Situation war und dann mir immer sagte, so Jutta, das ist jetzt so richtig Frau, ja. Ein Mann, der würde darüber überhaupt nicht nachdenken, würde überhaupt keine Wackelknie kriegen und du fühlst dich jetzt mit dieser einen Personalie, also gerade als ich zur Bundesagentur für Arbeit ging und mit meinem Personalia da kam, das hat mir jetzt gut getan. Danke für diese kleine Geschichte. Und dann ging's weiter vom Büroleiter.
Es gab dann ja den Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten von Manfred Stolpe auf Matthias Platzek, den ich aus meiner Zeit im Umweltministerium kannte. Und ich bin dann Büroleiter geblieben. Und das war, der Wechsel war 2002 und 2006 wurde ich dann Abteilungsleiter in der Staatskanzlei für die Ressortkoordinierung, also die ganzen inhaltlichen Themen, also die Spiegelung der Fachministerien. Und 2009 mit Bildung der ersten rot-roten Landesregierung in Brandenburg bin ich dann Chef der Staatskanzlei geworden und bin es eine Legislaturperiode geblieben. Da war dann der nächste Wechsel dann von Matthias Platzek auf Dietmar Woidke.
Chef der Staatskanzlei, muss man vielleicht nochmal für alle sagen, die das nicht so genau kennen. Ich habe das ja erlebt, der CDS. Das ist ja so eine der wichtigsten Schlüsselpersonen. Also kann ich nur aus meiner Erfahrung als Senatorin sagen, da am Ende laufen alles zusammen und wenn du mit der Person nicht klarkommst, kannst du dich als Senatorin abstrampeln, wie du willst. Also das ist schon ein sehr einflussreicher
Arme. Posten. Also ich muss jetzt mal kurz berichten, wie Albrecht Gerber im Moment aussieht. Er sitzt jetzt wesentlich aufrechter, hatte verschränkte Arme und hat Luft geholt. Und jetzt hören wir die Antwort.
Also der Chef der Staatskanzlei leitet ja die Regierungszentrale letztlich und wichtig ist es ja immer, eine Ressortkoordinierung zu machen und am Ende Konflikte zu lösen, weil am nächsten Tag der nächste Konflikt kommt. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass man mit dem Ministerpräsidenten ein wirklich absolut vertrauensvolles Verhältnis hat, weil nur dann kann man auch mit dem nötigen Gewicht gegenüber den Ressorts agieren. Und es darf nicht sein, dass der Chef der Staatskanzlei von seinem Ministerpräsidenten eingesammelt wird in irgendeinem Konflikt. Dann hat er natürlich seinen Prokura verloren und kann dann in der Durchsetzung von übergeordneten Zielen nicht mehr so richtig hilfreich sein. Und das ist dann ein Problem, aus meiner Sicht jedenfalls. Deswegen muss ein Regierungschef immer ein Interesse an einem starken Chef oder Chefin der Staatskanzlei haben. Denn ich habe das ja später dann auch aus einem anderen Blickwinkel gesehen, aus dem Blickwinkel eines Ressorts. Wenn Sie Ressortminister sind, sagen wir mal für Wirtschaft, dann gibt es einen Konflikt mit dem Umweltministerium. Und der eine will gewinnen, der andere auch. Ja, und als Staatskanzlei ist dir egal, wer gewinnt, sondern der Konflikt muss gelöst werden, weil am nächsten Tag kommt der nächste Konflikt. Ja, deswegen kommt es in der Staatskanzlei nicht aufs Gewinnen an. Ja, natürlich muss man es immer austarieren, mal kriegt der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen mehr. Aber am Ende kommt es nicht auf Gewinnen oder Verlieren an, sondern auf Konfliktlösung, weil am nächsten Tag der nächste Konflikt kommt, der auch wieder gelöst werden muss. Also es gibt immer einen Morgen, während man als Minister sagen kann, ich habe mich da durchgesetzt und ich habe es denen mal richtig gezeigt, den anderen. Ja, und dann freut sich das eigene Klientel. Ja, aber sowas ist aus der Perspektive einer Regierungszentrale nicht glücklich. Ja, sondern da muss man anders
war dann die finden. Abfolge die richtige, dass man zunächst mal so zum Schlichter und Konfliktlöser wurde, bevor man dann zum Mann wurde, der die Ärmel hochkrempelte und sagte, so, jetzt setze ich mich durch.
Ich glaube, das kann man sich nicht aussuchen. Ja, und ich konnte es mir nicht aussuchen. Und
dann war das für dich persönlich, war das der richtige Weg? Oder sollte man zunächst mal so ein Ministeramt haben und dann zum Chef der Staatskanzlei werden?
Also ich war ja 4 Jahre im Umweltministerium, wenn auch nur auf der Referentenebene und kannte deswegen eine Ressortperspektive, bevor ich in die Staatskanzlei gekommen bin. Aber das macht schon Sinn, aber es muss nicht sein. Man braucht auch in der Staatskanzlei eine eigene Denke und so eine Art Staatskanzlei gehen, glaube ich, oder so. Ja, weil man wirklich da anders tickt als in einem Fachministerium. Und aber es ist eben mal so rum und mal so rum. So ist eben der Lauf der Welt und die beruflichen Wege sind halt manchmal verschlungen. Und ich glaube, ein Schema gibt es da nicht.
Und das hast du dir alles selbst beigebracht?
Was hast du selbst beigebracht? Ich habe da in der Verwaltung gearbeitet. Es gab Fortbildungen natürlich zu
Konfliktmanagement.
Ja, habe ich gemacht. Habe ich auch immer gerne gemacht. Und als ich die Möglichkeit hatte, das anzuordnen, ja, habe ich gesagt, alle machen hier Fortbildung.
Ah,
ja,
Pflicht?
Ja, und wenn wer sich kurzfristig von der Fortbildung abmelden will, der darf das nicht bei seinem unmittelbaren Vorgesetzten, sondern der muss das bei mir machen, sich abzumelden.
Das finde ich
gut, dass ich dich unterbrochen. Als Wirtschaftsminister
gemacht? Ja, als Chef der Staatskanzlei habe ich damit angefangen und im Wirtschaftsministerium habe ich meinem Staatssekretär dann gebeten, das so auch zu halten, dass man sich nicht sozusagen dann drückt, in Anführungsstrichen, vor Fortbildung, weil das halte ich für ganz wichtig, dass man auch neben dem Tagesgeschäft mal den Blick heben kann und was Neues lernt, eine andere Perspektive sieht und auch mal mit den eigenen Fähigkeiten und den eigenen Unzulänglichkeiten auch mal konfrontiert wird.
Mir war nochmal wichtig, dass wir auch unseren Zuhörerinnen verdeutlichen, wie wichtig die Rolle des CDS ist. Grüße gehen raus an verschiedenste... Ich fahre das ja nie, aber liebe Grüße an Severin Fischer aus Berlin und an Benny Hoff, der das lange Zeit in Thüringen gemacht hat, mit denen ich beiden sehr gerne mich ausgetauscht habe. Aber das muss man auch mal deutlich machen, was das ist. Und dann bist du Minister geworden und das war dann schon ein anderer Modus. Ne? Das ist schon beschrieben. CDS muss immer sozusagen Konflikte lösen. Der Minister muss dann auch mal einen Konflikt führen
und
gewinnen.
Hast du dann einen Hebel? Katja ist in ihrem Element. Sie wirbelt mit ihren Ärmeln und
versuche aber dabei nicht auf den Tisch zu donnern, weil das nämlich für die Tontechnik ein echtes Problem ist. Also hast du dann einen Hebel umgelegt für dich oder so?
Na, ich habe natürlich schon versucht, mir klarzumachen, welcher Rollenwechsel jetzt da ist. Ne? Als Chef der Staatskanzlei bist du im Grunde den ganzen Tag in Potsdam und machst einen Termin nach dem anderen. Und der Termin dauert ungefähr eine halbe Stunde und dann kommt der nächste Termin. Und als Wirtschaftsminister ist man natürlich viel mehr unterwegs im Land. Die Termine dauern länger. Ja, man kann nicht nach einer halben Stunde wieder gehen. Das ist ja unhöflich. Und will man auch nicht. Insofern war
ist das schwierig vom Rhythmus, wenn du die ganze Zeit so jetzt das nächste und jetzt muss man auf immer ruhig und gelassen und entspannt wirken beim Außentermin?
Der Tag blieb ja gleich lang. Ne?
Ja, ja.
Also die Stunden waren ähnlich, es waren nur weniger Termine, also quantitativ weniger Termine, aber es hat genauso lange gedauert. Ich war immer gerne schon auch unterwegs und es hat mich interessiert, was los ist im Land. Ja, und du musst zwar eine Akte ordentlich lesen können und einen Fehler finden, aber du musst natürlich mit Land und Leuten in Kontakt sein und musst vor allen Dingen reden
mit
Betriebsräten,
halt
mit Beschäftigten, mit Unternehmen.
Viele unterschiedliche Leute, also gerade als Wirtschaftsminister muss man ja auch ein bisschen was von dem Metier immer verstehen. Das ist ja dann doch viel breiter aufgespannt gewesen, richtig?
Teils ja, teils nein. In der Regierungszentrale hat man natürlich alle Themen. Hat man Innenpolitik, Justiz,
ja, aber
Bildung,
du musst nicht
alles,
mit den Leuten.
Du musst also nicht Experte sein.
Nein, aber du musst nicht mit den Leuten vor Ort sprechen, die da ein Unternehmen leiten oder Mitarbeiter sind. Das ist schon ein Unterschied.
Es ist schon ein Unterschied, aber natürlich ist man auch, wenn man in der Staatskanzlei eine verantwortungsvolle Position hat, hat man natürlich auch Kontakte mit Rundfunkanstalten, mit Kammern, mit Verbänden, mit Gewerkschaften. Das ist ja klar. Und ich kannte auch viele Akteure, ja, die ganzen Kammerpräsidenten, die Gewerkschaftsvorsitzenden und so, die kannte ich natürlich alle. Ich musste mich da nicht groß vorstellen. Das war natürlich ein Vorteil meiner langjährigen Tätigkeit in der Staatskanzlei davor.
Ich habe noch eine Abschlussfrage, bevor wir dann auf diesen Sprung kommen. Und zwar bezieht er sich auf diese ganz doch unterschiedlichen Charaktere als Ministerpräsidenten. Ich kenne die jetzt zufällig alle drei und sie sind ja schon auch von der Statur her ganz unterschiedlich. Jetzt bin ich ja ziemlich groß, aber gegenüber Herrn Woidke komme ich mir ganz klein vor. Da machen ja auch Größenunterschiede dann etwas aus. War das für dich einfach?
Einfach war es nie. Das ist Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht wirklich.
Also ist das, wenn man, jetzt habe ich ja im Vergleich zu dir...
Ich verstehe, warum du die nicht verstehst, aber ich verstehe auch, warum Jutta sich stellt, weil im politischen Raum ist das so,
ja, du musst mit unterschiedlichen Leuten klarkommen. Ja, ich stelle mir halt die Frage, ja, also ich bin hier seit 92 bin ich Professorin, ich kenne eigentlich jetzt nicht so eine Situation, wo ich mich einmal auf die und einmal auf jene Person einzustellen habe. Ich mache halt meinen Unterricht und schreibe und dann schaue ich auf die Politik und ich schaue auf Leute, die über viele Jahrzehnte in der Politik bleiben, obwohl sich die jeweiligen Parteispitzen massiv ändern von ihrer Persönlichkeit her, auch von ihrer Ausrichtung. Und dann denke ich mir immer, wäre dir das jetzt leicht gefallen, unter der Person und dann auf einmal unter der Person zu arbeiten? Und dann komme ich eigentlich zu dem Ergebnis, puh, das ist ganz schön schwierig.
Also ich habe mir diese Frage nie gestellt, aber ich habe eine andere Antwort, nämlich, dass ich das als interessant und bereichernd empfunden habe, weil das sind wirklich drei höchst unterschiedliche Typen.
Ja, deshalb frage ich. Ja.
Und ich hatte das Privileg, mit diesen drei höchst unterschiedlichen Typen in drei höchst unterschiedlichen Zeiten auch zusammenarbeiten zu können, sehr eng. Ich habe das Gefühl, dass, also mir hat das Freude gemacht und ich hoffe, dass ich ein bisschen was dabei dazugelernt habe.
Und wieso verstehst du meine Frage nicht?
Nee, ich verstehe, warum Albrecht das nicht versteht, weil du im politischen Raum das gewöhnt bist, dich immer auf neue Menschen und eine neue Akteurskonstellation einzustellen, wo man dann...
Akteurskonstellation.
Ja, so, also, aber ich verstehe auch, dass du das fragst, weil das natürlich ist das ganz unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz, jetzt wollen wir mal zu dem Thema kommen, weswegen
das
wir...
Das auf der Spitze deiner Karriere, also wirklich als Wirtschafts... So, würdest du das nicht so sehen, dass der Wirtschaftsminister, dass das das höchste Amt war? Oder sagt man das nicht so? Nee.
Formal ist der Chef der Staatskanzlei wichtiger? Formal mag es ein höheres Amt sein. Es hat zumindest auch eine höhere Besoldung, ja, wenn man es mal damit nehmen will. Aber man hat als Chef der Staatskanzlei einen ganz eigenen Einfluss, der sich unterscheidet von dem eines jeden Fachministers. Insofern ist das wirklich schwer vergleichbar.
Okay, also dann lasse ich jetzt diesen Komparativ weg. Jedenfalls in einem sehr bedeutenden Amt sein, triffst du die Entscheidung, dieses Amt nicht mehr weiter auszuüben.
Es gab eine Pressekonferenz und es gab vorher keine Skandale, keine Probleme, wo man sagen könnte, okay, wenn jemand sagt, ich trete aus persönlichen Gründen zurück, ist das irgendwie eine Ausrede, sondern du warst angesehen Wirtschaftsminister und dann gibt es gemeinsam mit Woidke eine Pressekonferenz, wo du aus persönlichen Gründen, war damals die Formulierung, den Rücktritt bekannt gibst. Wie kam es dazu?
Also es kam dazu, dies war im August 2018 und im April 2017, also ein Vierteljahr vorher, ist meine Ehefrau sehr schwer erkrankt an einer sehr aggressiven und dann auch tödlich geendeten Krankheit. Ist im Sommer 2019, also ungefähr ein Jahr nach meinem Rücktritt, dann gestorben. Und erst haben wir beide natürlich gedacht, sie wird wieder gesund. Und wir haben es beide gehofft. Und meine Frau natürlich genauso wie ich. Und ich habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass eben dieses doppelte Leben und einerseits zu merken, dass ich mich mehr um meine erkrankte Frau kümmern will und muss, um ihr zur Seite zu stehen, dass ich zunehmend Schwierigkeiten gekriegt habe, mich wirklich auf mein Amt zu konzentrieren. Ja, ich hatte auch Schiss, dann irgendwann mal einen Blackout zu haben oder irgendwo wirklich daneben zu greifen, so, und dass mir die Kraft ausgehen würde. Wenn Sie Minister werden, schwören Sie meine ganze Kraft dem Wohle der Menschen. Ja, und die ganze Kraft heißt die ganze Kraft, Katja. Du weißt, da wovon ich rede, das ist nicht, dieser Eid ist nicht trivial. Und der meint auch, was er sagt. Und er fordert auch, was gesagt ist. Und man kann dann nicht sagen, ich arbeite jetzt mal halbtags als Minister. Sondern entweder macht man das oder man macht es nicht. Und mir war abstrakt immer klar, dass Politik auf Zeit ist, ja, während ich das Eheversprechen nicht auf Zeit abgegeben habe. Das ist ja ein Unterschied tatsächlich. Und ich habe dann gemerkt, mir fehlt die Kraft für beides. Und ich wollte mich um meine Frau kümmern und ihr Unterstützung geben und habe gemerkt, dass ich das nicht übereinbringen kann mit diesem Amt und dass ich von diesem Amt auch nicht kürzer treten kann, sondern dass ich es nur ganz oder gar nicht machen kann. Und diese Entscheidung reifte dann so in, nicht in Wochen, sondern eher in Monaten, auch in Gesprächen, vor allen Dingen mit meiner Frau, denn Sie müssen sich ja vorstellen, wenn ich sage, du, ich will mich mehr um dich kümmern und ich höre auf, von einem Amt, von dem sie wusste, dass ich das gerne mache. Und sie hat mich auch da immer unterstützt und das gut gefunden. Dann ist das natürlich einerseits sozusagen tröstlich für sie, aber andererseits ist es für sie auch eine ganz ambivalente Botschaft. Nämlich, der Albrecht hält mich für zu krank, ja, um noch weitermachen zu können. Ja, und der glaubt, mir geht es so schlecht, dass er das nicht mehr hinkriegt. Und deswegen war das für uns auch eine Herausforderung. Und als dann aber die Entscheidung getroffen war, habe ich eben sehr kurzfristig gesagt, ich trete dann jetzt zurück und habe das so auch organisiert, dass da keine Luft dran kommt und dass man auch die Kommunikation über diesen Rücktritt in der Hand behält.
Und hast du es vorher dann mit dem Woidke besprochen oder hast du da so einen engeren Zirkel an Leuten gehabt, also Wochen vorher oder Monate vorher?
Tage vorher. Ja, da braucht man Geschwindigkeit. Speed kills, sagt man ja manchmal. Und wenn man da ewig drüber diskutiert, dann verquatscht sich mal einer. Und das muss man sehr kurzfristig machen, sonst geht das schief.
Und es war ja gar nicht, ist ja gar keine Selbstverständlichkeit, dass wenn so ein persönlicher Grund dahinter steht, dass da nicht angefangen wird zu spekulieren. Das ist dir, aber glaube ich, im Zusammenspiel mit Woidke gut gegenüber der Presse gelungen. Habt ihr da nochmal besondere Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die jetzt nicht anfangen rumzufragen?
Das ist mir glücklicherweise erspart geblieben. Ich habe vor der offiziellen Rücktrittserklärung ein Hintergrundgespräch mit Journalisten, Journalistinnen gemacht und habe die Gründe offengelegt und darum gebeten, sich auf mich zu konzentrieren und nicht die Erkrankung meiner Frau in den Mittelpunkt rücken. Ich kann natürlich der Presse keine Vorschriften machen, logischerweise. Und wenn sie das anders machen wollten, hätten sie es machen können, hätte ich mich geärgert, aber ich hätte es ja nicht verhindern können. Und ich habe gesagt, also schreibt ruhig eine kritische Nachruf sozusagen auf mein politisches Wirken, ja, aber lasst im Grunde meine Familie aus dem Spiel, ja, sondern ich trete jetzt hier zurück und macht eine politische Würdigung, wenn ihr das für richtig haltet, ja, aber respektiert den Wunsch, dass eben meine Frau dann nicht eine Rolle spielt und das ist auch gelungen, da bin ich auch dankbar für.
Das ist doch nochmal gut, dass man den Medien und den Medienvertreterinnen und Medienvertretern so trauen kann.
Ja, ich kannte viele ja auch wirklich seit fast 30 Jahren.
Ja, trotzdem, tatsächlich. Das muss man schon mal an dieser Stelle festhalten, dass es gut ist, dass es so das Hintergrundgespräche gibt, sodass man das dann auch, wenn man darüber berichtet, entsprechend einsortieren kann.
Und das gehört zu meinen besseren Erfahrungen mit dem Journalismus, wirklich. Ja. Ja. Das hat wirklich gut geklappt.
Und deine Frau konnte das dann auch so akzeptieren?
Ja.
Das war da nicht wegen mir, hast du jetzt da deine und so weiter.
Wir haben uns da vorher verständigt und das war dann auch letztlich auch eine gemeinsame Entscheidung, die richtig war. Und ich habe das eben schon gesagt, ich habe das nie bereut.
Am Tag nach der Pressekonferenz, wie war das so der erste Wochentag als nicht mehr Minister? Das ist ja schon ein bisschen auch, weil natürlich gibt's auch in einer privaten Situation dann sofort eine sehr große Aufgabe, vielleicht auch eher emotional, aber trotzdem ist das schon ein bisschen wie eine Vollbremsung vom Tempo her, wenn du so einen Rhythmus eines Ministers und dann stehst du früh auf und der Terminkalender ist nicht durchgetaktet. Wie ging's dir damit?
Das war natürlich eine totale Umstellung, ist ja völlig klar. Und ich habe dann mir erstmal auch eine andere Beschäftigung gesucht. Meine Frau war glücklicherweise und dankenswerterweise kein Pflegefall in dem Sinne, dass man zu Hause bleiben musste. Ne? Aber ich wollte und konnte auch weg, aber ich wollte nicht so weit weg. Ich wollte etwas machen, was mich auch löst von dem alten Amt. Und ich wollte das auch aktiv machen. Ich wollte jetzt nicht sagen, ich warte jetzt mal ab, wie es weitergeht. Ja, sondern ich habe schon damit gerechnet, dass das jetzt ein hoffentlich langer Zeitraum ist. Ja, dass meine Frau noch lebt und dass es ihr möglichst gut geht. Und wollte für mich etwas Neues suchen. Und,
ach, tatsächlich, das war so damals, als wir
diese Rücktritt... wollte etwas Neues suchen, vor allen Dingen, um mich zu lösen auch und um Abstand zu gewinnen
von dem alten Amt. Aber dass man den Eindruck hatte, es könnte auch ein längere Jahre sein.
Ja, natürlich, ich rechne doch nicht damit, obwohl man weiß, wie lange Lebenserwartungen bei bestimmten Erkrankungen sind, aber man hofft natürlich, dass man die Ausnahme ist. Ja. Ja, und ich habe natürlich auch gehofft, dass es noch viele Jahre gehen würde, ist doch klar. Ich habe dann gedacht, was ist es denn, was du jetzt mal anders machen willst? Und ich wollte nach dem Übermaß an Menschen, ja, mit denen man es immer zu tun hat, immer in Konferenzen, in Fraktionssitzungen, in Parlamentssitzungen, bei Versammlungen, sie haben es immer mit unendlich vielen Menschen zu tun und sitzen in geschlossenen Räumen überwiegend, sind mir drei Kriterien eingefallen, was ich machen wollte. Ich wollte etwas machen, was Körperliches und nichts Geistiges. Ich wollte draußen arbeiten, nicht drin, und mit Lebewesen, die keine Menschen sind. Und das habe ich in meinem Freundeskreis rumerzählt. Und manche haben gesagt, Albrecht, du spinnst jetzt. Ja, und dann, ich hätte zu einer Hundeschule gehen können oder zu einem Schafhirten oder irgendwas. Und dann hat mir jemand einen Tipp gegeben. Mensch, ich kenne da einen Landwirt, das ist auch nicht so weit weg. Der hat Rinder in Freilandhaltung, ist ein Bio-Landwirt und die suchen immer Leute. Weil wenn du da um 7 anfängst, egal wie das Wetter ist, das macht nicht jeder freiwillig. Und die finden, haben wirklich Probleme, Leute zu finden. Und ich habe mich dann dort im Grunde kalt beworben bei diesem Landwirt, den ich nicht kannte. Ohne jegliche Erfahrung. Und
er
hat kalt, wahrscheinlich gedacht.
Aber früh aufstehen kannst du als Minister.
Das konnte ich natürlich, klar. Der hat wahrscheinlich gedacht, das ist wie so eine Art Fernsehscherz, so eine versteckte Kamera. Und er soll jetzt irgendwie dahinter die Fichte geführt werden, ja, dass ein zurückgetretener Minister anruft und fragt nach einem Minijob. Ja, und er würde gerne früh um 7 auf der Weide stehen. So, ja, und der muss gedacht haben, er ist im falschen Film. Ne? Aber ich fand das eine gute Anregung. Ich hatte und habe Tiere immer gerne gemocht und hatte auch Respekt vor Tieren, vor Großen zumal. Und der hat mich dann genommen. Und dann habe ich da angefangen und das hat mir große Freude gemacht.
Ja, ich komme gleich nochmal da drauf. Aber das sind jetzt ja doch, also mit diesem körperlich draußen Lebewesen, aber keine Menschen.
Das waren ja meine drei Kriterien, ja.
Aber kam dir das auch vielleicht schon mal in den Jahren vorher, dass dir das dieses drinnen arbeiten und dieses sich nicht richtig bewegen können und so viele Menschen da permanent um einen rum?
Das nervt natürlich manchmal und es kostet Kraft. Du wirst das ja auch wissen, das kostet Kraft, aber in dem Moment, wo man da drin ist, merkt man das nicht.
Das hast du gar nicht gemerkt.
Sondern wenn man am Wochenende mal dann doch mal gelegen hatte, mal richtig auszuschlafen, dann war es wieder gut. Ja, und ich habe meine Arbeit als Staatssekretär und als Minister, ich habe das gerne gemacht, wirklich. Und ich habe nicht aufgehört, weil ich keine Lust mehr gehabt hätte, sondern aus persönlichen Gründen. Und auch da ist es so, dass einem manches auch erst hinterher klar wird, was da eigentlich, man hat Druckpunkte an ganz bestimmten Stellen. So, ja, und irgendwann reibt man sich da auch auf. Ja, und mir hat es dann auch wirklich gereicht. Ja, und wenn du mich morgen um 3 nachts anrufst und sagst, Albrecht, was war denn bei der letzten Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Cottbus? Ja, ich könnte dir im Schlaf sagen, ja, was der Kammerpräsident sagen würde, ja, was ich als Minister gesagt hätte, ja, und was am nächsten Tag in der Zeitung steht. Ja, so, ja, und irgendwann ist es dann auch gut.
Ja. Das ist interessant, was du mit den Druckpunkten sagst. Das ist ja schon, ne? Also was wir tun, geht irgendwie in unserem Körper über. Mein Mann sagte mir irgendwann hinterher, in der Zeit, wo ich Senatorin war, das hat sich somatisiert in meinem Körper. Die Art, wie ich durch die Wohnung gegangen bin, war eine andere. So, also irgendwas geht so, geht über.
Ja.
Aber jetzt nochmal, du bewirbst dich für einen Minijob. Das ist ja, wenn ein ehemaliger Minister eine neue Arbeit anfängt, das ist ja auch ein bisschen ein komplizierter Vorgang. Das muss man vielleicht hier nochmal einführen. Man darf ja, also einerseits sagen immer alle, die sollen mal jetzt wieder ordentlich richtig arbeiten. So, ja, weil man ja immer die Vermutung hat, Politik arbeitet nicht. Zugleich aber soll man auf gar keinen Fall in einem Bereich arbeiten, wo man Vorteil, du musstest das ja anzeigen.
Ja.
Und es musste genehmigt werden, um sicherzugehen, dass es keine Interessensvornahme gibt. Als ehemaliger Minister
zum Minijobber. Ich weiß nicht, ob alle verstehen, was eine Interessensvornahme ist.
Ja, also das Ministergesetz in Brandenburg schreibt vor, dass man als ausgeschiedener Minister 2 Jahre lang nicht in den Bereichen tätig werden darf, wirtschaftlich, für die man vorher Verantwortung hatte. Und als Wirtschafts- und Energieminister sind das ziemlich viele Bereiche, die mir dann 2 Jahre lang per Gesetz verschlossen geblieben sind. Und die Landwirtschaft gehörte aber nicht dazu. Und das hat auch zu meinen Kriterien gepasst, mich zu lösen. Also jemand anderes wäre vielleicht
also wenn du Landwirtschaftsminister in eine Schule gegangen gewesen
oder hätte
wärst.
Schwimmunterricht gegeben wie du, ja, aber ich hatte eben da andere Kriterien und da fiel mir die Landwirtschaft quasi vor die
Füße.
Aber da
kann man ja mal wirklich festhalten, dass wenn man in solche Situationen kommt und sich neu orientieren muss, dass es ganz gut ist, dass man in sich geht und so Kriterien aufstellt.
In dem Moment, als ich im Amt war, habe ich an sowas gar nicht gedacht. Ja, ich habe mir gedacht, wenn du mal rausfliegst, die Kündigungszeit ist ja 1,5 Sekunden. Wenn der Chef sagt, du bist raus, in dem Moment bist du raus und entlassen.
Ja, ja. Deshalb betone ich das so, weil viele Leute, ich glaube, dann erratisch das nächstbeste machen, was sie machen dürfen, wo sie irgendwie sich qualifiziert fühlen, aber nicht so, 3 glasklare Kriterien, welches natürlich den Handlungsrahmen einschränkt und damit aber auch ein Gelände gibt und Hilfestellungen. Mhm. Finde ich jetzt sehr beeindruckend. Mhm.
Ich bin immer noch über die Formulierung Lebewesen, die keine Menschen sind, fasziniert. Jetzt dein erster Arbeitstag mit diesen Lebewesen, die keine Menschen sind. Du kommst da früh um 7 an. Früh aufstehen ist kein Thema für dich. Bestimmt ein bisschen andere Klamotten angehabt. Wie lief's ab?
Ich hatte den Kollegen, mit dem ich die meiste Zeit dann zusammengearbeitet habe, den hatte ich auch vorher schon im Grunde kennengelernt bei meinem in Anführungsstrichen Bewerbungsgespräch. Ein unheimlich netter Mann.
Ach, du hast dann so ein richtiges Bewerbungsgespräch?
Ja, am Küchentisch von dem Landwirt.
So wie man sich das vorstellt, in so einer Wohnung mit.
Es gab ein Frühstück und einen Kaffee und da haben wir das besprochen. Und der hat gesagt, wir versuchen das mal.
Ja. Und wurden dir da Fragen gestellt, so Kenntnisse?
Ja, warum ich das mache? Und nur, ich habe das dann auch erzählt. Ja, und habe auch gesagt, sozusagen, was vorher war, das konnten wir im Zweifel auch in der Zeitung nachlesen, und dass ich keine konkreten Erfahrungen in dem Bereich hatte, aber das eben lernen will, ne, und das machen würde, was anliegt. Ne, und dann haben sie gesagt, wir versuchen das einfach mal, und ich habe auch gesagt, wenn was mit meiner Frau ist, dann drehe ich mich auf dem Absatz um und fahre nach Hause. Und ich wollte nur irgendwo sein, wo ich eine 3/4 Stunde Fahrzeit habe, um im Zweifel nach Hause kommen zu können. Also ich wollte nicht in die Uckermark oder in die Lausitz. Nee. Das wäre mir zu weit gewesen. Und das ist auch akzeptiert worden. Und ich bin dann von diesem Kollegen, mit dem ich dann da zusammengearbeitet habe, der hat mich da sehr gut aufgenommen, muss ich wirklich sagen. Das war ein ganz toller Mensch. Und der sehr gut mich da eingefädelt hat in diese Arbeit. Da bin ich sehr dankbar bis heute. Wir haben auch Kontakt noch nach wie vor.
Hast du so Sicherheitsanweisungen bekommen mit diesen riesigen Viehen?
Auch, klar. Und vor allen Dingen Sicherheitsschuhe, wenn sie dir auf den Fuß treten, dass man schon eine Stahlkappe braucht. Und nicht wieder mit irgendwelchen Wanderschuhen ankommen darf.
Hast du Angst gehabt manchmal?
Angst nicht, aber Respekt. Angst ist nicht gut. Wenn man vor Tieren Angst hat, sollte man nicht mit Tieren arbeiten, aber Respekt ist wichtig und bei großen Tieren zumal.
Und sind sie dir mal auf die Füße getreten?
Zum Glück nicht, nein. Aber es war manchmal knapp.
Naja, also, weißt du, wenn man manchmal wandern geht und dann vor diesen riesigen Rindern steht, das ist schon ehrfürchtig. Ja,
ja. Natürlich. Und vor allen Dingen, man muss aufpassen, dass man nicht zwischen dem Rind und dem Kälbchen steht. Dann kriegt das Mutterrind nämlich ganz schlechte Laune.
Hast du irgendwann das mal vermisst, so Führung zu haben, Leute, die dir helfen, die du an, also so, Ja, so ein Stab. Du hattest ja einen riesigen Stab und plötzlich warst du da so ein Self-Made-Man.
Als Minister, da war mein Chef von, weiß nicht, 350 Leuten, ja, inklusive eben der nachgeordneten Einrichtungen. Und jetzt hat einem jemand, der in der Landwirtschaft arbeitet, gesagt, linksrum oder rechtsrum. Ne, und hat einem beigebracht, wie man rückwärts mit dem Anhänger in die Einfahrt reinkommt.
Ist dir das schwer gefallen, dann so die Anweisungen entgegenzunehmen? Ich meine, du hast als Minister so doch auch mit Grün unterschrieben, ne? Also für alle, die es wissen, gibt so eine Farbenreihenfolge.
Die Politik können.
Nee, wenn du kriegst so irgendeine Vorlage, die freigegeben werden muss, geht halt so den Gang durch alle Instanzen, Referat, Abteilung, Staatssekretär, dann kommt der Minister und dir ist es extra Farbe, damit man sieht, hat abgezeichnet und Grün hat dann immer alles getoppt. So, also du warst ja gewöhnt, ne, wo du deine Unterschrift drauf siehst, das läuft, jetzt bist du da. Bist quasi in einer Lehrlingsposition, kriegst Anweisungen. Ist dir das schwer gefallen, die Rolle zu wechseln?
Erstaunlicherweise und auch für mich überraschenderweise eigentlich eher nicht. Weil es war etwas völlig anderes. Und es war klar, ich bin derjenige, der keine Ahnung hat. Ja? Und ich musste mich beugen, in Anführungsstrichen. Ja? Weil da waren Leute, die das konnten und die ihr Handwerk verstehen. Und ich nicht. Und das war völlig klar, diese Hierarchie. Ja, wenn ich jetzt in einen Beruf gegangen wäre oder in eine Position gegangen wäre, die ähnlich gewesen wäre zu meinem Ministeramt, dann wäre mir das viel schwerer gefallen. Und bis heute, ich würde keinen Job machen wollen, wo mir in der Politik jemand sagt, du machst jetzt mal dieses oder du machst jetzt mal jenes. Wenn man mal Minister gewesen ist, dann weiß man das zu schätzen, dass man am Ende der Hierarchiestufen ist und ich möchte mir da in dem Bereich nicht von irgendjemandem sagen lassen, was ich da politisch für richtig oder für falsch zu halten habe oder was ich da zu tun oder zu lassen habe. In der Politik wäre mir das sehr viel schwerer gefallen und das war auch einer der Gründe, warum ich Angebote wieder in die aktive Vollzeitpolitik zurückzugehen abgelehnt habe. Ich wollte nicht den Rückwärtsgang einlegen. Ich bin zurückgetreten, ich habe mir was Neues gesucht und ich wollte nicht.
Das verstehe ich, aber dann ist ja deine Frau leider doch gestorben. Ja. Nach wie viel?
Na, ein gutes Jahr nach meinem Rücktritt.
Ein gutes Jahr nach deinem Rücktritt. Da hätte man ja sagen können, so, jetzt nehme ich mein altes Leben wieder auf und gehe in die Politik zurück.
Ja, aber Politik ist natürlich etwas, was auf Zeit ist. Und das sagt man immer abstrakt so, aber es ist auch wirklich so. Ich habe fast 10 Jahre einen Spitzenämter gehabt als Staatssekretär und als Minister und davor auch ja als Abteilungsleiter und als Büroleiter der Ministerpräsidenten immer wirklich auch viel zu tun gehabt und war mittendrin im politischen Geschäft, auch ohne eine eigene politische Verantwortung zunächst. Und es ist dann irgendwann, ist es dann auch gut. Ja, und ich wollte nicht sozusagen Albrecht Gerber Reloaded haben. Ja, sondern ich habe gedacht, jetzt ist das so ein Einschnitt gewesen in meinem Leben, auch die Erkrankung meiner Frau, dass ich dachte, ich will und muss etwas anderes machen. Ich muss mein Leben irgendwie, ich muss dem eine neue Richtung geben und einen neuen Inhalt. Und mir hat die Arbeit in der Landwirtschaft gut getan. Ich habe mehr gegessen und weniger gewogen. Ja, ich habe mich gut gefühlt dabei. Ich habe Dinge gelernt, die ich vorher nicht kannte. Und da bin ich dankbar dafür. Ich weiß den Wert eines guten Steaks viel mehr zu schätzen, als ich das abstrakt vorher zu schätzen wusste, weil ich weiß, welche Arbeit dahinter steckt, wie hart die ist und wie langwierig die ist, um artgerechte Tierhaltung wirklich zu betreiben. Das ist nicht trivial, sondern das ist sehr harte Arbeit, wo wenig Geld rauskommt. Viel zu wenig eigentlich, nach meinem Dafürhalten. Und das hat meinen Horizont erweitert. Ja, das hat meinen Horizont viel mehr erweitert als die 35. Jahreshauptversammlung von irgendeinem Industrieverband, wo ich irgendeine Rede gehalten hätte und hinter einer Zeitung gestanden hätte, der Gerber hat schon wieder Blödsinn erzählt oder so. Ja, und ich hab mir dann gedacht, ich habe das gerne gemacht, aber ich möchte jetzt auch etwas anderes machen. Und
das ist bis heute so. Also du verspürst gar nicht.
Überhaupt nicht.
Du vermisst auch gar nichts an dem politischen Leben. Aber du bist wahrscheinlich nach wie vor extrem interessiert daran.
Ja, ich ich bin ja auch ehrenamtlich noch ein bisschen in meiner Partei aktiv, aber auf Themenfeldern, die eben nicht Wirtschaft und Energiepolitik sind. Das ist eine Stilfrage, dass man nicht da rumfuhrwerkt inhaltlich, wo seine Nachfolger jetzt die Verantwortung haben.
In welchem Bereich bist du denn?
Ich mache Arbeitsmarkt- und Landwirtschaftspolitik tatsächlich. Es gibt einen Arbeitskreis Landwirtschaft, Umwelt und Klima in der Brandenburger SPD, wo ich als Mitglied mitmache so und wo mir das Freude macht. Ich bin nach wie vor natürlich kein Experte auf diesem Bereich, aber das war ich in der Wirtschaftspolitik auch nicht. Ich war ein Generalist und ich bin in einer Arbeitsgemeinschaft der SPD, das ist die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit, bin ich der stellvertretende Landesvorsitzende, aber das ist eben auch Arbeitspolitik und das war nicht Wirtschaft und Energie. Ne? Man sollte seinen Nachfolgern da nicht irgendwo im Weg rumstehen. Das ist nicht gut. Und man sieht ja bei vielen, die ihre Ämter aus welchen Gründen auch immer verloren haben, die dann an der Seitenauslinie stehen und Ratschläge aufs Spielfeld rufen.
Schrecklich.
Ja, trotzdem, der SPD in Brandenburg geht es ganz, ganz schlecht. Ich meine nicht so schlecht wie in anderen Bundesländern, aber dennoch muss doch so ein Vollblut SPDler dann sagen, also wenn ich da anpacke, vielleicht kriege ich es ja doch nochmal rumgerissen. Also es geht ja selbst mir so, ja, wo ich dann, also die ich jetzt ja nie aktiv war, wo ich denke, also Leutchen, jetzt aber doch. Also das muss doch, da
natürlich
muss doch so.
Natürlich ist man in der Versuchung, dass man sagt, Mensch, ich könnte das auch noch so, ja. Und ich könnte da noch wieder mit anpacken und vielleicht was bewegen. Und natürlich denkt man von sich selber, dass man das mindestens genauso gut macht wie die Nachfolger.
Das meint
ja, so dieser Versuchung ist man natürlich immer. Das ist ja klar. Und auch ich bin von solchen Anwandlungen nicht frei. Aber wie gesagt, ich habe mich wirklich nach meinem Rücktritt, ich habe mich aktiv darum bemüht, mich da zu lösen. Ich wollte nicht morgens die Zeitung aufschlagen und denken, diese Idioten alle. Und ich könnte das besser. Ja, sondern ich... So verbringe ich meinen Tag nicht. Ja, und wenn ich gefragt werde, dann gebe ich Rat. Und wenn nicht, dann ist auch gut. Und ich habe genug andere Beschäftigungen gefunden. Ich bin zum Beispiel im Aufsichtsrat vom Stahlwerk von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt. Ich habe das neutrale Mandat. Dort ist ja ein momentan mitbestimmter Betrieb.
Ganz kurz, neutrales Mandat, das muss man nochmal erklären, was das heißt. Aufsichtsrat heißt ja immer hälftig-hälftig, eine Beschäftigtenseite, Unternehmensseite. Genau. Und neutrales Mandat sind es die von beiden.
Ja, es gibt ein neutrales Mandat und da müssen eben die Anteilseignerseite und die Beschäftigtenseite muss diesem Mandat zustimmen, weil eben der Aufsichtsrat ansonsten paritätisch besetzt ist. 7 Arbeitnehmer und 7 von der Anteilseignerseite.
Ist schon auch ein Vertrauensbeweis dir gegenüber.
Und in der normalen GmbH oder Aktiengesellschaft hat eben der Aufsichtsratsvorsitzende im Zweifel das entscheidende
Stimmrecht. Wurdest du da vorgeschlagen?
Ich wurde nur gefragt worden. Ich habe es eben nach der 2-jährigen Karenzzeit, habe ich es dann auch angenommen, dieses Mandat. Und das gibt mir auch nochmal eine andere Perspektive zum Beispiel auf das Thema Stahlindustrie und überhaupt Industriepolitik. Und das und andere Dinge, die ich auch ehrenamtlich mache.
Zum Beispiel das Kuratorium im Klosterstift Ostprignitz.
In Heiligenrabe, ja.
Ein weiteres Ehrenamt. Was machst du da?
Das Kuratorium berät den Vorstand des Klosters und die Äbtissin ist ja ein Frauenkloster. Und also eines der renommiertesten und sozusagen besterhaltenen Zisterzienserklöster, die es in Ostdeutschland überhaupt gibt. Dort
ein Äbtissinnenkloster sucht sich im Kuratorium dich aus?
Ja, das lag unter anderem daran, dass meine Frau sich dort engagiert hatte als Denkmalpflegerin und viel zusammen mit Manfred Stolpe für dieses Kloster gemacht hat und Gelder auch der Deutschen Stiftung Denkmalschutz dort mobilisiert hat für dieses Kloster. Daher hatte ich eine Verbindung. Und in dieses Kuratorium muss eben bestimmte Geschäfte genehmigen, also die über einen bestimmten Finanzrahmen hinausgehen und andere Fragen. Und ist ansonsten natürlich dazu da, auch sozusagen den Draht in die Gesellschaft und ins Weltliche zu sichern. Und in diesem Kuratorium sind Menschen entsandt, die von der evangelischen Kirche sind, aber eben auch Leute aus dem, ich sag mal, weltlichen Leben. Und ich habe zum Beispiel bei der Genehmigung von Windkraftanlagen, die auf dem Klostergelände errichtet werden sollten, habe ich geholfen, dass man da durch den Bürokratiedschungel ein bisschen schneller durchkommt. So, das, da kann man dann Mehrwert schaffen für ein Kloster. Ich kann denen natürlich, ich sag jetzt mal zugespitzt, ich kann denen ja nicht beim Beten helfen, ja, aber bei solchen Sachen, da kann man sich dann da nützlich machen, ne?
Und wie stellst du dir denn dieses Portfolio? Ja, das verstehe ich gut. Wie stellst du dir denn dieses Portfolio zusammen? Also, dann kommt eine Anfrage, da das neutrale Mandat zu übernehmen, dann kommt eine Anfrage mit Kloster, dann also wahrscheinlich hast du ja viel mehr Anfragen noch. Wie sagst du denn ja und nein? Da kann ich wahrscheinlich von dir auch ganz viel lernen.
Ein Kriterium ist, der Abstand von Potsdam sollte möglichst groß sein.
Möglichst groß?
Ja. Und meine Engagements waren und sind in in Eisenhüttenstadt, in Schwedt, in Heiligengrabe, in Ostprignitz-Ruppin, in Wittenberge. Warum?
Also das wäre jetzt aber mir genau umgekehrt.
weil Potsdam ist Potsdam, ja, und das Land Brandenburg ist das Land Brandenburg, ne? Und ich später sagen, Potsdam sind 180 Quadratkilometer umgeben von der Wirklichkeit. Ja, und habe es immer sehr genossen.
Das hat aber da nicht unbedingt was mit dem geografischen Abstand zu tun.
Ich habe es immer sehr genossen, auch Perspektiven von jenseits der Metropolen oder der Großstädte oder der Landeshauptstädte zu sehen. Ich war auch ich bin auch nicht in der Potsdamer SPD, obwohl ich dort wohne, sondern in der SPD im Landkreis Barnim. Als Mitglied registriert, in Eberswalde, um genau zu sein, wo ich mich seinerzeit sehr eingesetzt habe für den Erhalt des Bahnwerkes, was die Deutsche Bahn schließen wollte. Und es gibt in Potsdam genug Menschen, die sich für die SPD engagieren und die alle irgendwie aus dem öffentlichen Dienstkreis kommen. Und ich wollte das nicht noch weiter auffüllen da.
Denkst du, es müsste mehr Personen von deiner Art geben? Dass sie so ein bisschen rausgehen aus diesen.
Also ich will da niemanden belehren.
Ich habe auch gar nicht nach bestimmten Personen gefragt, die man belehrt. Es ist ein bisschen so wie bei Medizinern, die sich dann auch sozusagen in Ballungen, aber nicht.
Ich will mal für mich sagen, ich finde das wohltuend. Ich habe dadurch, ich wohne seit 1990 in Potsdam und habe natürlich eine Potsdamer Perspektive, aber ich arbeite im Wesentlichen außerhalb von Potsdam und gewinne dadurch ein Stück weit eine Perspektive, die nicht die Potsdamer Perspektive ist. Und mir, ich habe das Gefühl, dass das meinen Horizont erweitert. Und
naja, ich würde jetzt sozusagen als Nicht-Politikerin von der Bevölkerung her argumentieren, würde sagen, dass diese Bevölkerung es absolut notwendig hat und dass es ganz wichtig ist, dass sie vor Ort Politiker und Politikerinnen hat zum Anpacken und den Eindruck hat, man kümmert sich da
irgendwie. Ja, alle Teile des Landes brauchen eine Stimme. Ja. Und die Potsdamer Stimme ist stark genug, die brauchen mich dann nicht.
Gibt es noch irgendein Vorhaben, was du als nächstes lernen und in Angriff nehmen möchtest?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich bei den Dingen, also ich bin zum Beispiel auch Vorsitzender eines Vereins, der Elbland-Festspiele in Wittenberge, die ein Musikereignis
organisieren. Ja, das ist ja schon ganz schön.
An der Elbe, ja, das ist wirklich außerhalb des Autobahnrings eines der größten Musikveranstaltungen, die es gibt, vom RBB übertragen. Und da bin ich seit einigen Jahren der Vorsitzende des Vereins. Nicht, weil ich so gut singen könnte, was ich nicht kann, aber weil ich ein bisschen helfen kann, Sponsoren zu gewinnen zum Beispiel, ja, und mit dem RBB zu reden über die Übertragung und so, da kann ich meine alten Erfahrungen ein bisschen einbringen und engagiere mich da quasi als Hilfsprignitzer. Und das sind so eine Sachen, die mir Spaß machen.
Also man kann jetzt ja schon sozusagen im langen Bogen sagen, dass du zwar nicht wieder in die Politik gegangen bist, aber vieles von diesen drei Prinzipien, die du direkt nach deinem politischen Wirken dir vorgenommen hast, nicht mehr zu tun, nämlich nicht mehr geistig zu arbeiten, sondern körperlich, nicht mehr drinnen zu arbeiten, sondern draußen und nicht mehr mit Menschen als Lebewesen zu arbeiten, sondern mit anderen Lebenswesen, das hast du ja aufgegeben. Also du machst das ja wie, auch wenn du nicht in der Politik tätig bist. Jetzt haben wir ja ganz viele Entscheidungen durchgesprochen, die du getroffen hast. Gibt es auch Entscheidungen, die du getroffen hast, die dann dazu führten, dass du was nicht machtest?
Tatsächlich ist das eine der eigentlich wichtigen Erfahrungen, die ich gemacht habe oder Lehren, so, die mir jetzt so gekommen sind. dass zu den besten Entscheidungen nach meinem Rücktritt Sachen gehören oder Entscheidungen gehören, wo ich Nein gesagt habe, was ich nicht gemacht habe. Also, dass ich nicht vorschnell irgendwo was anderes angefangen habe, sondern mir noch ein bisschen,
also kann man das ausführen,
mir ein bisschen mehr Zeit gelassen habe und länger nachgedacht habe und erstmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleinere Brötchen oder kleine Brötchen gebacken habe und mich nicht gleich in irgendetwas reingestürzt, wo ich vielleicht schnell wieder im Hamsterrad gelandet wäre.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel wieder in die Vollzeitpolitik zu gehen oder auch in der gewerblichen Wirtschaft eine Funktion anzunehmen, die mich wieder sehr intensiv gefordert hätte, auch zeitlich, wo man sozusagen den einen Job wieder machen würde. Und ich bin ja jetzt in der Situation, dass ich ein Puzzle mache aus bezahlten und ehrenamtlichen Tätigkeiten, aber nicht den einen Vollzeitjob von montags bis freitags zum Beispiel mache. Ja. Und da hat mich sozusagen eine gewisse Zurückhaltung, die ich vielleicht sonst gar nicht habe oder hatte, eine gewisse Zurückhaltung hat mir da geholfen, dass ich gesagt habe, nee, ich lasse mir mehr Zeit und ich mache das jetzt nicht.
Ist das nicht auch ein Privileg? Das muss ich jetzt schon so fragen, weil nicht alle sind ja in der Position, dann diese ganzen Ehrenämter und diese Puzzle da vollführen, durchführen zu können.
Ja, natürlich. Das ist richtig und ich bin mir dessen auch sehr, sehr, sehr bewusst und bin da auch dankbar dafür, dass das möglich ist. Ich habe eben jetzt ein austariertes Verhältnis, wie ich finde, von Dingen, die mir ein Einkommen bringen und aber auch, dass ich meine Zeit auch ehrenamtlich nutze für verschiedene Bereiche, also im Klosterstift zum Heiligen Grabe, ich bin im Landgestüt Neustadt-Dosse, auch im Kuratorium, dann der Verein Elbern-Festspiele, auch in der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo ich mal Stipendiat war, bin ich ehrenamtlich aktiv.
Das ist so etwas wie zurückgeben, aber gleichermaßen natürlich ein ganz wichtiger Kit für die Gesellschaft.
Das ist ein Kit. Ehrenamt ist zentral für diese Gesellschaft und ich habe mich immer gerne ehrenamtlich engagiert und habe jetzt natürlich dafür auch mehr Zeit und mache das auch.
Dankeschön. Danke für das Gespräch, danke fürs Kommen. Das war hochinteressant und ich glaube, viele von uns haben ganz, ganz viel jetzt diese Sendung angehört, haben gelernt, wie man doch das Leben so umgestalten kann, dass man insgesamt mehr vom Leben hat. So würde ich das zusammenfassen.
Ja, und dass auch so ein Umbruch nicht nur als ein Verlust empfunden wird, sondern darum wirklich was Neues zu gewinnen.
Ja, das ganze Leben dann erkunden, so habe ich
spannend.
Das.
Ich danke euch für die Einladung.
Der Sprung ins kalte Wasser wird unterstützt von den Freundinnen und Freunden des WZB. Das Sounddesign kam von Bonnie Stoev, produziert wurde die Folge von mir, Jan Wetzel. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Hinterlasst uns dort doch auch gerne eine gute Bewertung.
Warmduscher oder Wechselduscher?
Wechselduscher. Erst warm, dann kalt. Aber richtig kalt.
Freiwasserschwimmen oder Bahn ziehen im Schwimmbecken?
Freiwasser.
Delfinkraul, Rücken oder Brust, dein Lieblingsschwimmstil?
Brust.
Paketsprung, Kerze oder Kopfsprung, wie springst du am liebsten ins Wasser?
Kopfsprung.
Lieber alleine Bahn ziehen oder mit anderen und dabei quatschen?
Mit anderen und dabei quatschen.
Nun ist die Folge vorbei, ganz zum Schluss aber noch einen Hinweis in eigener Sache. Das war die letzte Folge der ersten Staffel. In wenigen Wochen geht es weiter, wir arbeiten bereits an der zweiten. Den Start und die ersten 6 Folgen haben die Freundinnen und Freunde des WZB finanziert. Noch einmal vielen Dank an der Stelle. Die zweite Staffel wurde durch ein Fundraising am Rande eines großen Fests finanziert. Auch hier Dank an alle, die einen Betrag, klein oder groß, dazu beigetragen haben. Nachhaltig ist dieses Finanzierungsmodell aber nicht. Wir brauchen also eure Unterstützung. Helft uns, sichtbarer zu werden. Teilt die Folgen, erzählt anderen davon, schreibt Rezensionen auf den Podcast-Plattformen. Das hilft, den Algorithmus ein bisschen zu beeinflussen. Und meldet euch bei uns. Was hat euch gefallen? Was weniger? Wen sollen wir vielleicht einladen? Die Kontaktdaten findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke fürs Zuhören und bis bald.